Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.
Hallo, ihr hört Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Das ist der Podcast, in dem wir beleuchten, an welchen spannenden Dingen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen. Ich bin Matthias Pascottini und wir unterhalten uns heute über ein quasi immer aktuelles Thema. Es geht um Inklusion und Diversität. Was das genau heißt und warum das ein Thema ist, das für unser Zusammenleben sehr wichtig ist, das verrät uns heute ein Experte aus dem Grobforschungsfeld der sozialen Arbeit. Martin Gössel, herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo.
Ein paar Infos zu Martin Gössel und zu seinem Job gibt's jetzt im Schnelldurchlauf.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Der Wordrap.
Ich bin
FH-Professor am Institut für Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Inklusion und Diversität.
Meine bisherige Berufslaufbahn.
Ich bin historischer Anthropologe, komme teilweise aus dem NGO-Bereich, also aus der Anwendung von diesem Themenfeld und bin aber auch immer parallel dazu in der Wissenschaft, in der Lehre und Forschung tätig.
Mein Fachgebiet ist
das große Gebiet der menschlichen Vielfalt, was da dazugehört, nämlich Inklusionstheorien, Exklusionsmechanismen mit dem Themenschwerpunkt in der Forschung Sexualität und Geschlecht.
Das fasziniert mich an meiner Arbeit als Forscher.
Dass die Menschen wahnsinnig unterschiedlich sind, unheimlich vielfältig und dass wir mit dieser Vielfalt durchaus mit sehr kreativen Methoden umgehen und sich das anschauen, ist für mich pure Faszination.
Wir haben gerade gehört, Sie sind Dozent am Studiengang Soziale Arbeit der FH Joanneum in Graz. Um jetzt mal ganz grundlegend nachzuhaken, was ist soziale Arbeit überhaupt?
Soziale Arbeit ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, seit den 1990er Jahren durchaus im europäischen Raum als Studium verankert. Im Prinzip geht es um die soziale Interaktion von Menschen, die in einem professionellen Setting durchaus eine Begleitung, eine Intervention, eine Prävention oder auch eine Gesellschaftskritik braucht. Und das ist das Tätigkeits- und auch Forschungsfeld der sozialen Arbeit.
Wir haben gehört, Ihr persönlicher Forschungsschwerpunkt liegt auf diesen Themen Inklusion und Diversität. Für alle, die mit den Begriffen jetzt nichts anfangen können, was sind das für Themen?
Diversität beschreibt seit ungefähr der Mitte 1970er Jahre die menschliche Vielfalt, die in der einen oder anderen Ausprägung durchaus problembehaftet sein kann, Nachteile mit sich bringt oder für manche Gruppen Vorteile. Und es für mich als Gesellschaft durchaus spannend ist, wie sich diese Prozesse, Benachteiligungen, Bevorteiligungen darstellen. Und wenn wir uns die soziale Arbeit anschauen, dann sehen wir ganz viele Personengruppen, die zum Beispiel nicht gleich sind zu gewissen anderen Gruppen. Das kann Migration bedeuten, das kann Geschlechtsdimensionen bedeuten, das kann Behinderung, Nichtbehinderung bedeuten, bis hin zu sozioökonomischen Unterschieden, also was verdient eine Person oder der Bildungshintergrund. All das gibt mir Chancen im Leben und wenn wir eine moderne Demokratie uns anschauen, muss es im allgemeinen Interesse sein, dass wir sehr gut drauf schauen, wer bekommt welche Chancen und dass diese Chancen möglichst gleichberechtigt im Raum stehen.
Bei diesem Thema gibt es, nehme ich mal an, so zwei große Teile. Also den einen theoretisch-wissenschaftlichen Teil auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Umsetzung, die Maßnahmen oder das Gelebte in der Praxis. Erstens, stimmt es so? Und zweitens, wie schauen die Aspekte konkret aus?
Also bei unserem Institut bedeutet es, dass es ungefähr 50% vom Team Praktikerinnen und Praktiker sind. Das heißt, die sind soziale Arbeiterinnen und soziale Arbeit mit dem Studium und haben auch dementsprechend lange Erfahrungen. Das bedeutet, die haben Erfahrungen in Tätigkeitsbereichen wie der Wohnungslosigkeit, der Straffälligkeit, der Migration. Die haben Erfahrungen, wenn es um Sozialisation der Jugend, also der Jugendarbeit geht, aber auch Behinderung, Nichtbehinderung oder Menschen im höheren Alter. Das alles können Gruppen sein, wo man tätig wird als Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter. Das ist das eine, das ist die eine Hälfte des Teams. Die andere Hälfte des Teams, die sind aus der Wissenschaft kommen. Die soziale Arbeit ist eine interdisziplinäre Wissenschaft. Das heißt, sie bezieht viel Wissen aus bestehenden, etablierten Disziplinen, die wir schon auf den Universitäten kennen. Das kann Pädagogik sein, das kann die Psychologie sein, das kann die Rechtswissenschaft sein. Oder wie ich selbst, die Geschichte und die Anthropologie, also die Wissenschaft um die Menschen in größeren Konstellationen, also in Gruppen, bis hin zur Soziologie oder auch ganz anders fernverwandte Wissenschaften wie Ökonomie. All das sind Bezugswissenschaften, die eine durchaus Relevanz aufbringen können, wenn es um soziale Arbeit geht.
Wie forscht man denn auf so einem Gebiet?
sehr unterschiedlich. Also wir haben immer wieder auch Forschungen, die zu uns ans Institut herangetragen werden. Das können Erhebungen sein, ganz klassisch soziologische Erhebungen. Wie schaut zum Beispiel ein Thema momentan, mit dem ich mich in einem Forschungsprojekt beschäftige, die Integration von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt aus? Include. Also wie sind die inkludiert? Und wenn die Frage ist, wenn sie nicht dort sind, also dass viele Menschen mit Behinderungen noch immer überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen sind, warum sind sie denn das? Was sind Mechanismen, dass sie nicht am Arbeitsmarkt ankommen? Und sozialarbeiterisch könnte dann die Frage auch lauten, was können wir tun, dass mehr Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt ankommen? Ein anderes Forschungsfeld, mit dem ein Kollege sich sehr lange schon beschäftigt, ist zum Beispiel Gewaltbeziehungen. Wer ist Opfer von Gewalt? Wer übt Gewalt aus in einem statistischen Verhältnis? Was sind Mechanismen von Gewalt? Also was sind Eskalationsszenarien? Was braucht es, um Opfer zu schützen, einen guten Opferschutz? Und was müssen wir aber auch tun, anders gesprochen, damit die Gewalt, die mehrheitlich jetzt von Männern ausgeht, nicht mehr eskaliert. Also was können wir tun, dass Personen besser mit ihrer Aggression umgehen können? Das alles kann Rahmen auch von Sozialarbeit sein.
Und wenn ich das erforsche, mache ich das mit so Umfragen oder so Multiple-Choice-Tests oder wie läuft das?
Unterschiedlich. Also da auch wieder sind wir sehr breit aufgestellt. Anthropologie, wo ich selbst Vertreter bin, kann teilweise natürlich mit historischen Dokumenten arbeiten, zu schauen, was gibt es in einer Organisation an Entwicklungsdokumenten, dass sie dort ist, wo sie heute ist. Es kann aber auch ein Forschungsmethode, die teilnehmende Beobachtung oder nur die Beobachtung sein. Das heißt, ich schaue mir eine Gruppe an, wie agiert sie, wie tut sie. Es kann natürlich ganz klassisch eine empirische Sozialforschung sein. Ich gehe hinaus und befrage Menschen, entweder in Form eines Fragebogens oder qualitativ. Also ich gehe in eine Interviewsituation mit dieser Person und befrage sie zu gewissen Dimensionen. All das können Erhebungsmechanismen sein, wo wir dann Informationen heraus generieren und die dann auch interpretieren.
Jetzt, wo wir mal die Basis geklärt haben, klären wir nochmal ab, welche Vokabel wichtig sind und was sie bedeuten.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Das Forschungslexikon.
Minderheit.
Minderheit ist eine Gruppe in einer Gesellschaft, die sich aufgrund eines Markers, der von außen gegeben wurde, oder eines Markers, den man sich selbst gibt, sich von einer Mehrheit unterscheidet.
Queerness.
Ist eine gewisse Andersartigkeit, in der ich mich in meiner geschlechtlichen Identität, aber auch in meiner Erscheinung von einem Standard unterscheide.
Gender?
Bedeutet das soziale Geschlecht. Es ist das Geschlecht, das ich jemanden ansehe, das er selbst trägt, weiblich, männlich, das für die anderen lesbar ist.
Diversität?
Umschreibt die gesellschaftliche und menschliche Vielfalt in all ihren Facetten, kann sichtbar, kann unsichtbar sein, von Migration, Nichtbehinderung, Behinderung bis zu politischen Überzeugungen, ist damit alles inbegriffen.
LGBTQ
ist die englische Kurzform von Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Queer Persons, meint also die Gruppe von Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Queer Personen.
Wenn wir uns unsere Gesellschaft anschauen, wie sozial sind wir denn momentan?
Das ist natürlich immer schwer zu beantworten. Sicher können wir sagen, dass die soziale Arbeit sich in einer Professionalisierung befindet, die so bisher nicht gekannt war. Das bedeutet, die soziale Arbeit wird als Profession stärker sichtbarer, aber auch die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter werden immer weitgehender in den unterschiedlichsten Feldern eingesetzt. Das könnte jetzt bedeuten, dass wir immer größeren Bedarf haben an der sozialen Arbeit. In Wirklichkeit bedeutet es nur, dass wir eine Professionalisierung erleben und eben die Sozialarbeit auch immer mehr mitgedacht wird in Feldern, wo sie hinpasst, aber wo sie vielleicht in der Vergangenheit nicht hingedacht wurde. Wie sozial sind wir? Da gibt es unterschiedliche Indikatoren. Manche erheben das ja auch, in welchem Zustand befindet sich eine Gesellschaft, wie viel teilen wir, was sind so das Spendenaufkommen eines Landes. Das können durchaus Indikatoren sein. Prinzipiell können wir sagen, dass in modernen Gesellschaften mit einem Sozialsystem in der Tat ein Wohlfahrtsstaat sich etablieren konnte, der in den letzten Jahrhunderten in der Entwicklung des Menschen so noch nicht da gewesen ist. Aber sozialstaatliche Maßnahmen sind ja nie unumstritten. Also wenn wir uns anschauen Pensionsreformen oder wenn wir uns anschauen Migrationsgesetze, wenn wir uns anschauen Kinderrechte, das alles sind hochaktuelle politische Themen, die permanent in Verhandlung stehen. Manche wollen weniger, andere wollen mehr, aber all das sind eigentlich Fragen, wie sozial wir sind und wie der Sozialstaat auch gelebt wird.
Mhm. Aus Expertensicht, wie gut gehen wir momentan mit Minderheiten in unserer Gesellschaft um?
Auch das ist eine Frage, wie wir uns die politische Landschaft auch zu Gemüte führen. Ja, es gibt Kräfte, manchmal konservative Kräfte, die zum Beispiel gewisse Gruppen nicht wirklich in einem gleichstellenden Verhältnis sehen wollen. Erinnern wir uns nur an die schwierige Öffnungsdebatte der Ehe. Das ist eine ganz klare politische Trennlinie, nicht nur in Österreich, in ganz Europa, auch den USA. Welche Rechte gestehe ich beispielsweise gleichgeschlechtlich orientierten Menschen zu? Dann gibt es natürlich auch die Frage, wie gehen wir mit Menschen um, die nicht österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind? Auch das ist eine politische Frage. Das heißt, die Sozialarbeit, deshalb ist ein Bestandteil der Sozialarbeit auch Gesellschaftskritik, geht da in eine professionelle Haltung und versucht auch hier professionell eine Debatte zu führen. Ich gebe ein anderes Beispiel, was in Graz aktuell ist, die Schutzzonen, die eingeführt werden, die durchaus aus manchen Perspektiven einen Sinn hat, nämlich dass man gewisse Räume von Menschen, wo man meint, die können dort eine Straftat begehen, wie zum Beispiel Drogenhandel, verwiesen werden können. Das Problem ist dann damit von diesem Ort weg, aber wie eine Sozialarbeit gut weiß, es verlagert sich nur. Das heißt, ein Problem habe ich damit nicht gelöst, ich habe es nur verlagert. Und das ist zum Beispiel die soziale Arbeit, die sich da in eine professionelle Position hineingibt, sagt, wir verstehen, dass es hier eine politische Debatte gibt, gehen wir aber auf eine Argumentationsebene und schauen wir uns das an. Wie können wir, um dieses Beispiel wieder aufzugreifen, mit Drogenhandel im öffentlichen Raum umgehen? Was wären Maßnahmen, dass A, idealerweise kein Mensch mehr Drogen kauft und B, dass keiner mehr einem illegalen Geschäft nachgehen muss und B, wer macht diese Dinge? Also wer konsumiert überhaupt Drogen und warum konsumieren Menschen Drogen? Was könnten wir tun, damit das nicht mehr passiert? Und B, warum gehen Menschen so einer illegalen Tätigkeit nach und gehen zum Beispiel nicht einer legalen Tätigkeit nach? Was können wir tun, um auch hier eine Maßnahme zu setzen?
Unterscheidet sich unser Umgang mit Minderheiten? Also ist Minderheit gleich Minderheit oder begegnen wir als Gesellschaft zum Beispiel Menschen mit Behinderung anders als sexuellen Minderheiten zum Beispiel?
Wir haben immer Unterschiede. Wir haben selbst bei Menschen mit Behinderungen Unterschiede. Ja, es kommt immer darauf an, was für eine Behinderung bringe ich mit. Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen mit körperlichen Behinderungen ihnen oft sehr viel Verständnis entgegengebracht wird. Das ist eine körperliche, sichtbar, nachvollziehbare Behinderung. Jemand verliert die Sehkraft und erblindet. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir wissen aber, dass zum Beispiel Menschen mit Psychiatrieerfahrungen nicht so viel Verständnis von vielen entgegengebracht wird. Da fällt gerne mal der Satz, na reiß dich zusammen, tu nicht so. Was ist es überhaupt? Aber es sind Behinderungsarten. Auch das sind Dinge, da kann man sich nicht wehren oder das ist ein starker Kampf, auch etwas, was mich stark beeinflusst. Und selbst alleine im Bereich Behinderung haben wir große Unterschiede in dem, wie Menschen solche Minderheiten wahrnehmen. Und das unterscheidet sich auch nach den unterschiedlichsten Kategorien. Beispielsweise, wenn es um das Thema sexuelle Orientierungen geht, aber auch wenn es um das Thema Wohlstand geht und Armut. Wir wissen, Armut kann selbst verschuldet sein, muss aber nicht immer selbst verschuldet sein. Und oft ist Armut auch beispielsweise mit einer gewissen Arbeitsunfähigkeit in Verbindung stehend. Und auch da haben wir sehr oft Unverständnis, auch oft sehr schnell Klischees, die unterstellen, na, der will nur in die Hängematte oder der will ja gar nicht. Also da gibt es ganz oft Klischees, Vorannahmen, die dann im Sinne auch einer sozialen Arbeit entkräftet werden müssen und wo auch die soziale Arbeit den Auftrag hat, genauer hinzuschauen, warum ist etwas so, wie es ist.
Wenn wir mal einen Blick zurückwerfen, wie hat sich denn die Vielfalt in unserer Gesellschaft in den circa letzten, sagen wir, 100 Jahren entwickelt?
Wir befinden uns, und das ist immer Teil auch meiner Einführungsvorlesung, wir befinden uns in Europa in der Tradition einer Aufklärung. Ich sage immer Schlagwort französische Revolution. Dort hat sich das Individuum herausgelöst. Rechte wie die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit waren maßgeblich für die modernen Staaten, die dann entstanden sind. Und mit dem einhergehend war bereits eine erste Frauenbewegung zu diagnostizieren. Das bedeutet Frauen, die für ihre Rechte eingetreten sind. Und das ganze lange 19. Jahrhundert sehen wir in Europa, in modernen Gesellschaften, auch in Nordamerika, Bewegungen von Frauen, die für sich einfordern, dass sie wählen gehen dürfen, dass sie Bildungsinstitutionen besuchen dürfen, dass sie zunehmend zu gleichberechtigten Mitgliedern in der Gesellschaft werden. Erste, Zweite Weltkrieg unterbricht es dann, aber umso kräftiger wird dann die Stimme im 20. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte, die berühmte 68er-Bewegung, die 1968 ausgehend auch von Europa und den USA große Menschenmassen mobilisiert, wo es darum geht, gleiche Rechte für sich einzufordern. Da sind die Frauen dabei, in den USA ganz stark die Bürgerrechtsbewegung, also Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Wir haben zu dem Zeitpunkt in den USA noch tiefgreifende Race Laws, die also in der Tat Hautfarbe zu einer Kategorie auch des Rechtssystems macht. Und in Europa ganz stark natürlich daneben eine Friedensbewegung, eine grüne Bewegung, eine Bewegung von Menschen mit Behinderungen und ein wenig zeitversetzt auch eine Bewegung von sexuellen Identitäten, eine queere Bewegung.
Ich nehme an und ich unterstelle jetzt mal, dass Sie eine vielfältige Gesellschaft schätzen und dass Vielfalt was Wichtiges ist. Wenn ich in der Annahme richtig gehe, warum?
Das ist vollkommen richtig, aber die Tatsache ist nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, sondern die Tatsache ist, dass die Gesellschaft immer vielfältig war. Das ist einfach eine prinzipielle Tatsache. Und die Vielfalt wegzureden, sich zu einem Ideal hinzuwenden, zum Beispiel männlich, weiß, gesund, nicht behindert, war eine sehr lange Tradition, die aber unheimlich viele Benachteiligungen mit sich gebracht hat, die wir uns einfach im 21. Jahrhundert nicht mehr leisten können. Es muss in unserem eigenen Interesse sein, dass Menschen, egal was sie mitbringen, die gleichen Chancen haben, um zu ihrer Entfaltung zu kommen. Deshalb ist mein Ansatz, Vielfalt gab es immer. Das Schöne im 21. Jahrhundert ist, dass wir durch diese gesellschaftlichen Bewegungen einerseits gelernt haben, diese Vielfalt wahrzunehmen, aber andererseits uns daran abknabbern, diese Vielfalt von Menschen auch wertschätzend in einen Rahmen zu bringen, damit wirklich Individuen sich bestens entfalten können. Denn wenn wir uns momentan das 21. Jahrhundert anschauen, dann wissen wir, der Vorteil von einer Gesellschaft, von einem Kollektiv ist, besonders kreativ und innovativ zu sein. Und das bedeutet, dass wir Menschen brauchen, die auch die Fähigkeit haben, diese Innovation zu entwickeln. Und so eine Entwicklung braucht Raum, braucht Freiheiten und die können wir nur geben, indem wir die vielfältigen Identitäten auch wertschätzen.
Also Vielfalt als Basis für kreative Entfaltung.
Genau.
Wer bestimmt denn eigentlich, was gesellschaftlich akzeptiert ist und was nicht? Kommt das von oben, von der Spitze einer Gesellschaft oder passiert das durch jeden Einzelnen von uns?
Beides. Es sind Strukturen, mit denen werden wir groß. Es gibt spirituelle Glaubensinstitutionen, die zum Beispiel moralische Vorstellungen etablieren. Es gibt politische Parteien, die Vorstellungen etablieren. Es gibt gewisse Lebensstile, alternative Lebensstile, die ganz andere Vorstellungen für sich beanspruchen. Prinzipiell sagen wir in der Forschung, leben wir in einer patriarchal organisierten Gesellschaft, also in einer Gesellschaft, wo der Mann das Zentrum und die Norm darstellt. Und da handelt es sich durchaus um eine Struktur, die schon sehr alt ist. Also da reden wir wirklich von Jahrtausenden der Etablierung. Es gibt wenige Kulturkreise, wo es noch matrilineare Kulturen gibt, also wo die Frau im Zentrum der Macht steht. Die sind aber zunehmend im Auflösen begriffen, weil sozusagen diese patriarchale Struktur auch sehr stark mit dem Kapitalismus verbunden ist und der Kapitalismus ja eine Art Weltkonzept geworden ist. Und das können wir schon feststellen. Aber natürlich gibt es sehr viele unterschiedliche Strömungen, die manchmal auf einer Basis ist, manchmal auch sehr unterschiedlich in der Wahrnehmung. Zum Beispiel der Kommunismus war immer sehr stark gleichberechtigt orientiert, was die Geschlechterordnung anbelangt. Also wir wissen, dass es im kommunistischen System von Ostdeutschland und der Sowjetunion so gut wie keine Lohnungleichstellungen gegeben hat. Sehr gute Bildungschancen für Frauen, aber auch sehr gute Kinderbetreuung. Das heißt, Systeme gestalten durchaus auch Regeln. Wir sind momentan in einer pluralen Gesellschaft, wo wir natürlich auch unterschiedliche Zugänge haben. Stark dominiert sind natürlich für uns alle immer jene Vorstellungen, die sich auch in einem politischen Alltag wiederfinden, also anders gesprochen Vorstellungen, die wir im Nationalrat wiederfinden. Und wenn man sich da vertiefen möchte, sage ich immer, man braucht nur den ORF anschalten bei einer Nationalratsdebatte zu einem gesellschaftspolitischen Thema, mag das Migration sein oder zum Beispiel Homo-Ehe. Und man kann so den bunten Kanon wiederfinden, wie politische Parteien, aber auch politische Vertretungen über dieses Thema denken. Und da werden auch Weltanschauungen offengelegt.
Ich habe rausgehört, dass wir mit diesem jahrtausendealten Konzept, dass Frauen benachteiligt, irgendwann aufräumen sollten, möglichst besser heute als morgen. Welche Hausaufgaben hätten wir denn als Gesellschaft noch zu machen, um Vielfalt und Chancengleichheit tatsächlich zu leben?
Die Frage, sage ich immer, muss die erste Linie sein, wo ist die Freiheit des Einzelnen möglich, ohne dass sie die Freiheit und die Integrität des anderen einschränkt? Und das ist zum Beispiel bei den Frauenrechten ganz klar der Fall. Es muss eine ethische Verpflichtung sein, dass Frauen gleich viel verdienen wie Männer, wenn sie dieselbe Arbeit leisten. Es kann auch nicht sein, dass beispielsweise die Geburt und Schwangerschaft und die Erziehungsaufgaben nur bei Frauen liegen oder und Nachteile mit sich bringen. Selbe Phänomen ist die eingetragene Partnerschaft oder die Öffnung der Ehe. Wenn zwei Frauen oder zwei Männer heiraten, hat damit die Gesamtgesellschaft keinen Nachteil. Auch ich bin in meinen Freiheiten überhaupt nicht eingeschränkt. Daher sind das ganz klare Rechte, um die ich mich auf einer wissenschaftlich-ethischen Ebene immer einsetzen werde, weil die notwendig sind, ganz im Sinne einer offenen Gesellschaft. Ebenso geht es darum, Nachteilsausgleiche dort zu gewährleisten, wo sie notwendig sind. Wenn ein Mensch mit einer Behinderung auf die Welt kommt, sind gewisse Nachteile einfach gegeben, weil sie da sind. Manche Nachteile werden auch von der Gesellschaft gemacht. Und da muss es auch unser Ziel sein, zu schauen, dass wir die minimieren, bestmöglichst wegkriegen und auch Menschen, die unterschiedlichste Facetten mitbringen, die nicht dem Normmenschen widerspiegeln, dass wir diese Facetten auch wertschätzen und in einen gleichberechtigten Rahmen bringen. Das sind Dinge, die halte ich für ethisch notwendig. Darüber hinaus kann es natürlich einen moralischen Rahmen geben, den wir auch brauchen, ja, wo ich sage, da ist eine Debatte auch dringend notwendig. Was sind meine Vorstellungen von einem richtig und guten Leben? Beispielsweise, ja, was sind die Vorstellungen von anderen? Also ich bin jetzt kein Vertreter, manche in der Frauenforschung sagen zum Beispiel, Ehe ist ein konservativ altes Konzept. Ich sage, nein, auch eine Ehe darf sein, darf ihre Berechtigung haben im System. Sie soll nun nicht als das einzig Idealisierte dargestellt werden, sondern sie soll gleichberechtigt zwischen den anderen Lebensformen bestehen, die es gibt. Manche wollen eine spirituelle Ehe schließen, manche wollen nur eine gesetzliche Partnerschaft schließen und es dabei belassen. Andere wollen in einer freien Beziehung leben und sie gar nicht gesetzlich definieren, ist mir auch recht. Aber all das soll bestehen können. Die sozusagen meine Wahrnehmung, was ich als gut und ideal finde, das ist eine Moralvorstellung und die darf durchaus auch bunt und vielfältig sein.
Wie ist das eigentlich? Gilt eher die Regel, je mehr Vielfalt in einer Gesellschaft, desto weniger Diskriminierung oder je mehr Vielfalt, desto mehr Diskriminierung?
Das ist schwer zu sagen. Sozusagen die Diskriminierung, die wir zählen und wahrnehmen, hat viel damit zu tun, ob die Menschen das auch als Diskriminierung wahrnehmen in erster Linie. Das heißt, da geht es um ein Bildungsthema und um eine Awareness, also um ein Bewusstsein darüber. Und das Zweite ist, ob sie das Vertrauen im System haben, dass sie die auch wirklich sich zu Wort melden können und sie auch wirklich aussprechen zu können. Das heißt, wenn viel Diskriminierung oder wenn wir einen Report sehen über Diskriminierungsvorfälle, heißt nicht unbedingt eine hohe Zahl, dass wir eine sehr diskriminierende Gesellschaft sind, sondern es kann auch bedeuten, dass das Vertrauen zu den Institutionen gegeben ist. Wir wissen aus unterschiedlichsten Untersuchungen, vor allem aus den USA, aus den wirtschaftlichen Betrieben, dass ein Grad an Diversität Gruppen, Teams produktiv und innovativer macht. Wir sagen, dass also eine gewisse kulturelle Differenz, wie sie auch immer ausschaut, also Differenzen im Team, durchaus Vorteile hat, mich aus meiner Komfortzone zu stoßen ein wenig und mich damit in einen Innovationszirkel zu bewegen. Und so sehen wir das auch momentan, wenn wir uns das anschauen, bei den großen führenden IT-Unternehmen oder bei diesen Silicon Valley ansässigen Unternehmungen, dass wir dort eine sehr hohe Diversität vorfinden. Sowohl in der ethnischen Dimension, also was für ein Marker-Hintergrund habe ich in meiner körperlichen Dimension, aber auch wenn es um staatliche Diversität geht, also aus welchem Kulturkreis komme ich, aus welchem Nationalkonzept komme ich, bis hin zu Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität. Das finden wir dort in einer sehr diversen Anzahl und ist schon ein Indikator, dass Unternehmen, die so eine hohe Zahl an Diversität aufweisen, durchaus einen gewissen Erfolgsfaktor für sich darstellen. Kann man natürlich auch erklären, dass wir in einer globalen Welt leben und solche Produkte heutzutage eben nicht mehr nur für den heimischen Markt produziert werden, sondern Produkte und Innovationen und Ideen eigentlich einen globalen Anspruch verfolgen müssen, wenn man erfolgreich sein möchte. Und da schadet es dann nicht, die Menschen, die das später mal kaufen oder konsumieren werden, auch im Team zu haben.
Das heißt eigentlich auch statt der Stammtischparole, die Ausländer nehmen mir meine Jobs weg, gilt viel eher, die Ausländer machen uns so produktiv, dass wir vielleicht sogar mehr Jobs schaffen können. Oder ist das überspitzt?
Auch richtig. Aber, und das ist der Grund, warum es diese Stammtischparolen gibt, es ist natürlich ein Veränderungsprozess, der Angst macht. Also das ist ja auch ein ganz zentraler Punkt der sozialen Arbeit. Wir wissen, dass Veränderungen erstens einmal immer Angst bereiten. Und wir wissen, dass wenn wir über Macht sprechen, auch über die Gleichberechtigung von Frauen, in der Tat es ums Teilen gehen wird. Also wir müssen schon auch in der Klarheit sein, wenn Frauen partizipieren wollen, und das sollen sie, das steht ihnen zu, dann bedeutet das auch, dass viele Tätigkeiten, die bisher unbezahlt gemacht worden sind, Care-Tätigkeiten, das Kümmern um Kinder, das Kümmern um die Elterngeneration, diese Dinge natürlich neu verhandelt werden müssen. Wer macht sie? Es bedeutet auch, wenn ich junge Menschen mit Migrationshintergrund mit integriere in meinen Bildungs- und Ausbildungsmarkt, dass es natürlich vielleicht auf eine Stelle nicht mehr zwei Bewerbungen gibt, sondern vielleicht fünf oder sechs. Für uns als Gesellschaft bedeutet es aber, dass wir mehr Kraft, mehr Innovationskraft haben, weil wir eben Begabungen fördern. Es gibt immer dieses wunderbare Beispiel von einem syrischen Migrantin, die kommt und zu einer Nobelpreisträgerin wird, weil sie einfach sozusagen das Potenzial in sich hat und das in einer Ankunftsgesellschaft auch in der Tat entdeckt wird. Und daran sollten wir interessiert sein und nicht zu sagen, es ist wichtig, dass jemand weiß ist, männlich ist, dann darf die Person alles tun und sobald sie irgendetwas anders ist, gibt es Abstufungen von Möglichkeiten. Das kann nicht in unserem Interesse sein, vor allem glaube ich auch in einer globalen Welt und in der befinden wir uns. Das muss man hier schon ganz klar sagen, ist das kein Konzept der Zukunft. Denn wir am Ende des Tages, ob ich sage Ausländer raus oder nicht, gehe auch zum Elektrofachhändler und kaufe das innovativste Handy. Und dieses innovative Handy ist mit Garantie und Sicherheit von einem sehr diversen Team zusammengestellt worden. Das heißt, ich sollte meine politischen Überlegungen, auch meinen Kaufentscheidungen oft anpassen.
Das heißt, Diversität ist also, wenn ich es so zusammenfassen kann, Chance und Herausforderung zugleich.
Ganz richtig.
Ich möchte jetzt mal über die Themen Geschlecht und Sexualität sprechen. Also ganz praktisch gesagt, einerseits, was wir schon ein bisschen angerissen haben über die Situation von Frauen in unserer Gesellschaft und über die Situation von laienhaft ausgedrückt nicht heterosexuellen Menschen. Ich habe da das Gefühl, dass sich auf dem Gebiet gerade viel bewegt und zwar Richtung Chancengleichheit und Akzeptanz eigentlich. Lässt sich mein Eindruck auch irgendwie wissenschaftlich bestätigen oder stimmt er eher nicht?
Der lässt sich auch wissenschaftlich sehr gut bestätigen. Wir haben natürlich seit den letzten 50, 60 Jahren einige Fortschritte zu verzeichnen, aber wir sehen, dass es noch immer ein hochhitziges und aktuelles Thema der politischen Debatte ist, wenn es um die gleichgeschlechtlichen Identitäten, Orientierungen geht, aber auch wenn es um alles, was darum und mit dem sich einhergehend verbindet, also Transsexualität wird ja gern dazugezählt, aber auch Intersexualität, alles diese Themen, sie sind sichtbarer geworden, wir haben mehr und mehr gesetzliche Regelungen, aber es ist noch immer Thema gesellschaftspolitischer Debatten.
Transsexualität und Intersexualität, was ist das?
Sozusagen bei uns in der sozialen Arbeit muss man oder sollte man unbedingt den Bogen weit spannen, weil es ja auch immer Tätigkeitsfelder der sozialen Arbeit sind. Homosexualität kennt man, das ist die gleichgeschlechtliche Orientierung. Transsexualität ist in der Tat, wenn Personen ein eindeutiges biologisches Geschlecht haben, sich aber dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Das trifft gar nicht einmal so wenige Menschen. Das bedeutet, ich bin als Mann geboren, fühle mich aber nicht als Mann, habe also so etwas wie eine divergierende innere Geschlechtsidentität und eben auch den Wunsch, in das andere Geschlecht rüberzuwechseln. Und Intersexualität bedeutet in der Tat, ich bin mit beiden Geschlechtsmerkmalen in welcher Form auch immer geboren. Das ist gar keine geringe Zahl. Wir sprechen momentan im medizinischen Kontext statistisch von einer in 2000 Geburten stattfindenden Intersexualität.
Wenn wir nochmal auf die Rechte der Frauen zurückkommen, wir sprechen da jetzt primär von Österreich, das ist immer wichtig. Wieso ist es denn heute noch so ein Thema, wenn das schon seit so vielen Jahren eingefordert wird? Und mir kommt auch vor, dass ein gewisser Konsens darüber besteht, dass Frauen gleiche Chancen in der Karriere haben sollten. was ist da in der Umsetzung solcher Forderungen so schwer?
Die hartnäckigen gesellschaftlichen Strukturen. Also wie ich am Anfang erwähnt habe, sind ja viele dieser Strukturen Jahrtausende alt und etabliert. Und die Frauenbewegung können wir jetzt mit 250 Jahren diagnostizieren, gesellschaftliche Bewegungen so mit 60 Jahren. Und dafür hat sich schon viel getan. Wir können aber nicht zufrieden sein. Aber diese hartnäckigen Strukturen fällt schwer, dass wir aus der Reflexion heraus zwar eine Gleichstellung gut finden und sie befürworten, allerdings im Alltag diese Initiativen oft versanden. Also wenn wir uns anschauen, beispielsweise, wie viele Frauen sind in politischen Führungspositionen, die Bürgermeisterinnen sind eindeutig in der Minderheit, immer um die 10%, das bedeutet 90% dieses Amtes wird von Männern ausgeübt, wenn wir uns die Lohnungleichstellungen anschauen. Das heißt, sobald wir den Alltag gehen, spüren wir ganz klar, dass es da eine Benachteiligung gibt, die eben ganz dringend mit Initiativen versehen werden muss, um sie aufzubrechen.
Eine Möglichkeit, eine Initiative wäre Quoten, die Frauen in Führungspositionen bringen. Macht das wissenschaftlich Sinn?
Ja, macht Sinn und ich bin einer der wenigen, die für Quoten eintreten. Wir nennen sie auch Geschlechterquote, nicht nur Frauenquote, sondern sie ist ja auch allgemein konstruiert. Warum ist es hilfreich? Wir wissen, dass es bei Systemen, die sehr hartnäckig wirken und sehr wenig Diversität in sich tragen, die Policy besteht more of the same. Das kann eine unausgesprochene und manchmal auch eine ausgesprochene Strategie sein. Und da braucht es einen Schuhlöffel, um eben Frauen in solche Systeme hineinzubringen. Und wir wissen, sobald sich Frauen ab einem gewissen Prozentsatz etablieren können, da geht die Wissenschaft auseinander, manche sagen 20% reichen schon, manche sagen, es muss bis zu 40% sein. Aber wenn wir diese Frauenquote in diesem Fall erreichen, dass sich dann diese Minderheitengruppe um die 20-40% selbst behaupten kann und in der Tat die Kultur beeinflusst. Deshalb ist es durchaus sinnvoll, bei den Top-Positionen, Aufsichtsräte, Vorstände, so eine Quote einzuführen. Aber, und das sage ich auch dazu, es wäre auch der umteilige Effekt da. Also wenn ein Vorstand nur aus Frauen bestehen würde, wäre derselbe Effekt natürlich auch gegeben, wenn diese Quote für die Männer gelten würde. Deshalb nennen wir sie auch Geschlechterquote. Aber wir sehen es halt einfach in diesem Bereich noch ganz klar, ist gerade je höher die Position, je mehr Macht damit verbunden ist, oft auch je mehr Einkommen damit verbunden ist, die Frauen sich ganz klar in einer Minderheitenposition befinden.
Gibt es weitere Möglichkeiten, die man aus wissenschaftlicher Sicht noch ergreifen sollte, um Frauen beruflich mehr Chancen einzuräumen?
Vieles, was die Sozialarbeit schon tut, das bedeutet, dass man in relativ jungen Jahren ansetzt, Mädchenarbeit, Burschenarbeit, da geht es um eine Reflexion der eigenen Geschlechtergrenzen und Rollen. Wir wissen ja auch, dass es ganz viel Empowerment braucht, das heißt, schon sehr früh Mädchen darauf hingewiesen werden müssen, hingeleitet werden müssen, sich selbst zu entdecken, auch ihre eigenen Begabungen, wenn sie auch zum Beispiel ins Technische gehen, herauszufordern und diese nachzugehen. Dass es aber auch bei Burschenarbeit, es braucht, dass sie erlauben, zum Beispiel sich den Care-Berufen hinzuwenden. Es sind doch immer wenige Burschen zu finden, die sich im Laufe ihrer Schullaufbahn zum Beispiel für Sozialberufe interessieren, für den Lehrerinnen-Lehrer-Beruf. Auch das gehört gefördert, um eben unterschiedliche Bilder von Geschlechtern zu ermöglichen. Und dann braucht es durchaus im Laufe eines Arbeitslebens sogenannte Interventionen, die hilfreich sein können. Das kann von Mentoring sein, das kann Empowerment sein, das können unterschiedliche pädagogische Maßnahmen sein in der Erwachsenenbildung. Wichtig ist vor allem aber, und das kennen wir schon seit Jahrzehnten, Bildung ist der Schlüssel überhaupt, um zu diesen Positionen zu kommen, um sich selbst entfalten zu können. Deshalb ist auch seit der Frauenbewegung Bildung eines der zentralsten Themen und deshalb darf es uns auch nicht egal sein, ob Mädchen, dann Frauen oder Burschen und Männer in die Bildung finden und wie sie in die Bildung finden.
Ein weiteres klassisches Stammtischthema möchte ich noch aufgreifen, und zwar das Gendern. Mhm. Bringt das was?
Ja, es bringt einmal auf alle Fälle eine Diskussion und das ist das Thema, mit dem ich am ersten konfrontiert werde. Ich sage immer, es gibt ein grundlegendes philosophisches Argument, das wurde von der heute weltweit bekannten Wissenschaftlerin Judith Butler erdacht und sehr weitreichend publiziert. Sie ist Professorin an der Elite University Berkeley in Kalifornien. In ihrem Buch Gender Trouble hat sie das klare Argument gebracht, Sprache ist auch das Schaffen von Wirklichkeit. Das wissen wir, wir sprechen gerade und rekonstruieren Wirklichkeit. Und wenn ich in dieser Rekonstruktion ein Geschlecht weglasse, dann ist es nicht da. Schlicht und ergreifend. Und deshalb gibt es für sie nur ein Argument, nämlich man muss alles benennen, Frauen wie Männer, um beiden den Anteil in der rekonstruierten Welt zuzusprechen. Wenn ich das nicht tue, fällt sie weg und sie fällt dann im Denken weg und in weiteren Überlegungen weg und marginalisiert sie wieder. Deshalb aus einer philosophischen Perspektive, ja, Gendern ist wichtig, weil Sprache schafft Wirklichkeit und wenn ich ein Geschlecht weglasse in dieser Wirklichkeit, besteht sie nicht mehr.
Zeit für einen Themawechsel. Die Situation von LGBTQ-Personen. Wie entwickelt sich die gerade in Zeiten einerseits von Conchita Wurst, aber andererseits von politisch teilweise traditionalistischen Tendenzen? Wie stehen wir momentan da?
Wir sind durchaus in einem Zeitalter, wo wir sagen können, dass die Gleichberechtigung an einem Punkt ist, der unvergleichbar weit gediegen ist. Also so wie momentan LGBTIQ, also Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender, Intersexuelle oder queere Personen so viel an Sichtbarkeit einerseits, aber auch so viel wie an rechtlicher Gleichstellung momentan zu finden ist, hatten wir noch nie, aber es ist noch immer Luft nach oben. Dennoch, und das ist vielleicht der zentrale Inhalt, es ist kein weltweites Konzept, weil es noch immer sehr stark moralisch geprägt ist, auch in sehr vielen Fällen durch eine spirituelle Verständnis von unterschiedlichen Glaubensrichtungen, ob das jetzt natürlich oder wieder natürlich ist. Das macht es schwierig zu sagen, weltweit ist alles gut. Was wir aber sagen können, es war gerade in Wien die Europride, also das Fest für eben queere Identitäten im europäischen Setting, dass wir hier eine sehr offene Gesellschaft vorgefunden haben. Alexander Van der Bellen war das erste Staatsoberhaupt, das überhaupt bei der Europride gesprochen hat. Und das sind schon Symbole, die wirken. Und wenn wir uns die Welt anschauen, sind das auch durchaus bewusst gewählte Symbole, weil sie einerseits das Zeichen sind, dass man eine moderne Gesellschaft ist und viele wollen ja moderne Gesellschaften sein. Andererseits ist es natürlich auch das Zeichen dafür, dass es noch immer starke Polarisation mit sich bringt, denn gleichzeitig zur Europride gab es auch dementsprechende Protestveranstaltungen. Und um ein anderes Thema auch noch einzubringen, es zeigt aber auch, dass noch vieles von den Grundlagen, die unsere Gesellschaft vorhanden sind, wie zum Beispiel patriarchale Strukturen und heteronormative Strukturen, also die Norm einer heterosexuellen Orientierung, stark verankert sind. Denn wenn wir uns anschauen, wie schaut der Outing-Prozess aus bei jungen Menschen, also dass ein junger Mensch sagt, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin trans, dass dieser Prozess noch immer sehr schwierig ist und wir noch immer eine höhere Gefahr von Selbstmord haben bei diesen Jugendlichen als im Vergleich zu heterosexuell normierten Jugendlichen.
Warum gibt es eigentlich sowas wie eine Abneigung gegenüber sexuellen Minderheiten von manchen? Wie lässt sich das erklären?
Es ist auch wieder die Angst vor dem Fremden, es ist auch diese Andersartigkeit, aber vor allem ist es auch ein Männlichkeitskonzept, das sehr stabil sich in unserer Gesellschaft hält. Der Mann ist stark, er ist selbstbewusst, er ist Ernährer und er hat seinen Gegenpart in der Frau, die alles andere übernimmt in dieser gesellschaftlichen Rolle, also die Fürsorgende, die Zuhausbleibende, die sich um die Kinder kümmernde. Und in dem Konzept ist natürlich dann eine Frau, die zum Beispiel eine lesbische Identität hat und damit auch symbolisch das Männliche nicht braucht, sondern sie ist mit einer Frau in einer Beziehung, schon ein gewisses Gegenkonzept, das mich verunsichert, beispielsweise in meiner männlichen Identität. Umgekehrt auch zwei Männer, die sich küssen, ist eine Intimität zwischen zwei Männern, die ja auch mit so einer starken Männlichkeit nicht kombinierbar ist. Es ist ja sehr schön, wenn wir uns das anschauen. Es gibt sehr, sehr großartige Forschungen, gerade aus dem deutschsprachigen Raum, dass jene Orte der absoluten Männlichkeit, also wo wirklich der starke Mann noch gefunden werden kann, wie zum Beispiel im Fußball, Berührungen ja durchaus nichts Unübliches sind. Also wenn ein Fußballer gutes Tor schießt, kriegt er den Klaps auf seinen Hintern von seinen Kollegen, wird umarmt, das ist fast schon eine ganz intensive Berührungssituation, die sein darf, weil dieser Raum absolut keine Homosexualität beinhaltet. Das ist vollkommen klar, das sind richtige Männer und die berühren sich richtig. Ja? Und wir sind weit weg von einer gleichgeschlechtlichen Lust oder von einem gleichgeschlechtlichen Prinzip. Das ist natürlich, wenn es in einem Setting ist, wo diese Klarheit nicht besteht, dann ein pures Gegenbild zu einer gesellschaftlichen Normhaltung. Und daher tun wir uns schwer, aber auch hier gilt, die Gesellschaft verändert sich. Und schon seit gut 12 Jahren gibt es immer wieder die Befragung in der österreichischen Bevölkerung, ob sie für die Homo-Ehe wäre oder dagegen. Und seit gut 12 Jahren ist die Mehrheit der Bevölkerung in Österreich für eine Homo-Ehe, also beinahe immer um die 60%. Das heißt, in der Tat tun sich Parteien oder politische Repräsentantinnen und Repräsentanten schwerer als die Bevölkerung in Österreich. Also da gibt es schon langsam ein Umdenken.
Ich möchte noch weiter einen Blick in die Zukunft richten. Aus der professionellen Sicht, wird sich dieses Standing von sexuellen Minderheiten in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten weiter kontinuierlich ins Positive entwickeln, weiter Richtung gesellschaftliche Mitte?
Man weiß es nicht. Wenn die Vereine, wenn die Organisationen, wenn die Menschen aktiv bleiben und weiterhin so aktiv bleiben, dass sie also auch für ein Miteinander und ein Verstehen voneinander agieren, dann sage ich ja. Ich zitiere ihm ein Beispiel eines lieben Kollegen, ein Professor, der mittlerweile sich in Pension befindet in Wien, selbst schwul, gebürtiger Brite, kam nach Österreich in den 60er Jahren und der hat mir mal gesagt, er kam nach Österreich, da war die homosexuelle Handlung noch unter einem Totalverbot im Strafgesetz. Also da konnte wirklich eine Strafe ausgesprochen werden, wenn zwei erwachsene Männer miteinander Sex hatten. Dann kamen die Folgeparagraphen, es wurde also langsam legalisiert, dann kam die eingetragene Partnerschaft und jetzt ist die Ehe geöffnet. Und das alles nur in seinem Lebenszug. Der ist jetzt 70. Er sagt, das muss man erst einmal verkraften können als Betroffener. Aber mehr noch sagt er, diese Idee muss auch erst einmal ankommen können in einem steiermärkischen Oberland. Ja, also wie kann das beispielsweise eine Landwirtin, die irgendwo in Leoben lebt, nachvollziehen, die selten in der Stadt ist, nur ihre Informationen aus der Zeitung, aus dem Fernsehen bekommt, dass das, was in ihrer Jugend noch eine Sünde war und ein gesetzlicher Strafbestand, sich mittlerweile am Wiener Hauptplatz trifft und der Bundespräsident ihnen eine schöne Feier wünscht. Das muss erst einmal biografisch verkraftet werden. Deshalb ist auch mein Zusatz, und ich war durchaus in meiner Jugend aktivistisch, aber mittlerweile kommt schon die Alterszahmheit. Mittlerweile muss man einfach auch Acht haben davor, dass Menschen sich durchaus entwickeln und weiterentwickeln können, aber eine gewisse Geschwindigkeit notwendig ist und sich nicht alle gleich schnell entwickeln können. Und es auch ganz wichtig ist, dass es so etwas wie Jugend gibt oder ich sage aktivistisch, es muss ja nicht immer nur junge Menschen sein, die fordern, aber wir auch irgendwo in der Mitte, zum Beispiel wie in der Wissenschaft, in einer politischen Debatte auch, schauen, wie kann der Ausgleich passieren? Also was können wir umsetzen, wo die Menschen noch mitkommen. Denn wenn ich zu schnell agiere, wäre irgendwie dann das Resultat, und das kennen wir, dass jede Bewegung ihre Gegenbewegung fordert, dass dann große Vorteile in einer nächsten Regierungsperiode und einer anderen politischen Meinung zurückgenommen werden oder vielleicht sogar noch verschlechtert werden. Also insofern ist durchaus der breite Konsens, der heute nicht sonderlich modern ist, aber für eine Sozialarbeit sehr wichtig, bei allen Themen, der breite Konsens wichtig. Der uns aber nicht entbehrt, also das sage ich auch immer, meine Studierenden lade ich immer dazu ein, trotz dessen aktivistisch zu bleiben. Also wir brauchen Leute, die vorrennen und sagen, dort will ich hin. Und dann braucht es die Gesetzgeberin, die sagen, die Zielrichtung ist gut, was schaffen wir, was stabil ist und langanhaltend bestehen kann.
Wir fassen jetzt nochmal kompakt zusammen, warum die Forschung in diesem Fachgebiet für uns alle wichtig ist.
Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Und wozu das alles?
In der Diversität geht es um ein zwischenmenschliches Zusammenspiel, auch in der sozialen Arbeit, das problembehaftet, polarisierend sein kann. Und daher braucht es einerseits ein Verstehen dieses sozialen Zusammenspiels, aber es braucht auch die Intervention, Prävention und Gesellschaftskritik, um ein besseres, konstruktiveres Miteinander zustande zu bringen.
Wir könnten noch Stunden weiter plaudern, aber unsere rund 40 Minuten Neugier sind voll. Wir haben heute aber einen schönen Einblick bekommen, wie Vielfalt in einer Gesellschaft funktionieren kann und welche Herausforderungen es da gibt. Vielen Dank für die Inputs an Martin Gössl.
Danke.
Und vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs kritische Hinterfragen, fürs Weiterdenken. Wenn euch der Podcast gefällt, dann schickt ihn gerne an einen Freund oder eine Freundin weiter. Das würde uns sehr freuen und wir hören uns zur nächsten Episode wieder. Bis dahin, werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.